Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Die gute Nachricht ist, die Kryptologen sind zurück. Die schlechte Nachricht ist, Alex ist heute nicht dabei. Er müsste mit mir alleine auskommen. Alex ist leider verhindert. Er ist weiterhin in Südamerika unterwegs. Wenn ihr ihn vermisst, folgt ihm doch auf Instagram. Da postet er sehr, sehr viele coole Sachen aus seinen Reisen aus Argentinien. Jetzt in Bariloche und dann als nächstes ist er in Brasilien, glaube ich, in Florianopolis. Sehr, sehr spannend, sehr schöne Gegenden. Wir sprechen heute über die ganzen Dinge, die letzte Woche und die letzten zwei Wochen eigentlich vorgefallen sind im Kryptomarkt, im weltweiten Geschehen. Eine kurze Zusammenfassung ist, wir sprechen über den Iran und die Auswirkungen davon. Wir sprechen über Kraken, die haben ein Konto bei der Zentralbank in den USA erhalten. Wir sprechen über BitGet, die starten jetzt in Wien neben Bybit und KuCoin. Trump drängt auf den Clarity Act, ganz, ganz wichtige Rechtsprechung in den USA für uns im Kryptobereich. Die Block-Aktie explodiert nach einer KI-Kündigungswelle, darüber sprechen wir im Detail. Die amerikanische Börsenaufsicht hat alle Klagen gegen Justin Sun vom Tron fallen lassen. Die Citibank und Morgan Stanley steigen beide in den Kryptobereich ein. Jane Street wird wegen Marktmanipulation im Kryptosektor verklagt. Und insgesamt sprechen wir über die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf Bitcoin und Krypto. Und damit würde ich sagen, steigen wir gleich ein.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Der Bitcoin-Preis hat sich extrem spannend entwickelt. Man muss sich vorstellen, wir haben ja eine Zeit hinter uns jetzt, einige Wochen und Monate, wo Bitcoin extrem stark unter Druck gestanden ist und ja, jede noch so kleine Meldung in den Nachrichten ja eigentlich eine negative Auswirkung auf den Bitcoin-Preis gehabt haben. Jetzt haben wir so eine riesige Krise quasi, eine kleine Krise am Finanzmarkt und eine große Krise im Nahen Osten wieder mal. Krieg im Iran, verschiedene Bahrain ist involviert, Dubai ist involviert, wie man gesehen hat, diese Städte. Extrem heftig, was ja im Nahen Osten alles passiert. Und wenn man sich dann den Bitcoin-Preis ansieht, dann geht es dem eigentlich gar nicht so schlecht. Was wir gesehen haben am 28. Februar, einen starken Abverkauf natürlich, Richtung 63.000. Und dann, kurze Zeit später, wo die Leute schon kritisch geworden sind, ob Bitcoin wirklich eine Alternative ist in solchen Zeiten, hat Bitcoin sich bewährt, nämlich es ist stark im Preis angestiegen. Relativ schnell, nachdem Ali Khamenei, der Ayatollah von Iran, vom iranischen Regime, muss man eigentlich sagen, eliminiert wurde von den USA, sind die Preise relativ stark nach oben gestiegen, von 63.000 auf 67.000. Zwischendurch haben wir Preise gesehen von 73.000 wieder und aktuell erleben wir einen Preisverfall wieder. Also das heißt, die Folgewirkungen dieser Krise, die wir jetzt sehen, diesen Anstieg in Ölpreisen und anderen Themen, die wir gleich besprechen werden im Detail, die haben wieder Druck erzeugt in letzter Zeit auf den Bitcoin-Preis. Wir sind aktuell bei $66.900 bei Bitcoin. Insgesamt ist das auf eine Woche gesehen ein Anstieg von fast 1% sogar. Das heißt also, Bitcoin kann man in dieser Krise, die wir aktuell erleben, zum ersten Mal so ein bisschen als Krisenwährung schon sehen. Also wenn man sich die Aktien ansieht und andere Märkte, dann sieht man starke Abverkäufe, aber Bitcoin ist eigentlich stabil in dem Bereich. Wie geht es den anderen Kryptowährungen? Ethereum 2,39% gefallen auf $1,930. BNB gefallen um 1,1%, XRP gefallen um 1,5%. Solana gefallen, fast 4%, Tron fast 2% gestiegen in einer Woche. Da sprechen wir ja gleich darüber, über die Hintergründe davon. Schauen wir uns den Markt mal im Detail an. Bei den Gewinnern und den Verlierern dieser Woche. Die Gewinner, da sehen wir OKB, Pi, Humanity Protocol, Dexe, Layer Zero und Kite. Zu den einzelnen Gründen sage ich gleich was. OKB stieg um 28% an, weil am 6. März die Intercontinental Exchange, die nennt sich ICE, nicht verwechseln mit dieser Border Control Geschichte, das ist die Mutterfirma von der New York Stock Exchange. Die hat in die Kryptobörse OKX investiert. Und das zu einer Valuation von 25 Milliarden. Und das löst nun einen ganz starken Preisanstieg bei OKB aus. Ganz, ganz spannend, dass dieses Zusammenwachsen der traditionellen Finanzwelt und der Kryptofinanzwelt ein weiteres Mal dadurch gezeigt wird. Wir sind immer noch auf Kurs, würde ich sagen. Das Pi-Network, das ist ja das, wo der Alex und ich davor gewarnt haben. Also das ist stark angestiegen, aber das ist eigentlich deshalb, weil es halt ein neues Protokoll-Update dazu gab, aber ich würde mich immer noch persönlich fernhalten vom Pi. Ja. Das Humanity-Protokoll ist auch sehr, sehr stark gestiegen diese Woche. Das kommt von einem Rollout, von einer Palm-Scan-Verification und Zero-Knowledge-Proof, also spannende Privatsphäre-Technologieentwicklungen. Dexe ist gestiegen, weil es auf der Crypto-Exchange Bithump gelistet wurde. und Kite ist gestiegen, weil Binance das gelistet hat. Unter den Verlierern der Woche sehen wir ganz vorne Pippin, diese Meme-Coin mit 42% Verlust. Dahinter direkt Official Trump, die infame Donald Trump Meme-Coin, die ist um 12% gefallen. Man kann sich vorstellen, warum in der aktuellen Lage. Direkt dahinter auf World Liberty Financial, WLFI, also das Unternehmen von Donald Trump und seinen Söhnen, das im Kryptobereich tätig ist. World Liberty Financial mit fast 11% Verlust dieser Woche. Man sieht die politischen Auswirkungen auf die Kryptowelt mit Trump und World Liberty Financial. Dahinter Polygon, Zcash und Cardano, die sind alle ein bisschen Druck geraten. Speziell Cardano kann man kurz ein bisschen ansprechen noch. Und die Pepe Memecoin. Insgesamt sieht man eigentlich, dass die sinnvolleren Angebote im Kryptomarkt diese Woche eigentlich gestiegen sind. Sowas wie Pippin, eine Memecoin, und Official Trump, eine üble Memecoin, fallende Preis aktuell. Ein bisschen ein Reinigungsverfahren, kann man sagen. Wenn wir uns den Kryptomarkt insgesamt ansehen, wir haben gesagt, ja, Bitcoin ist jetzt wieder aufgegangen, seit ich angefangen habe zu sprechen, bei 67.100 Dollar. Das ergibt mit dem ganzen Kryptomarkt insgesamt 2,3 Billionen. Also wir sind auf jeden Fall wieder raus aus dieser schlimmeren Phase vor noch 2-3 Monaten, als wir unter den 2 Billionen insgesamten Marketkapitalisierung von Krypto gestanden sind. Wir sind bei 2,3. Wir sind ganz stark, dass der Fear and Greed Index immer noch im Bereich von Extreme Fear ist, also extreme Angst herrscht immer noch am Markt. Der ist bei 18 von 100 Punkten. Das heißt, wir sind noch lange nicht raus aus den schlechten Zeiten, die uns jetzt ein bisschen noch bevorstehen, denke ich. Wir sind in einem Bärenmarkt. Die Frage ist, wie lange er anhalten wird. Aber die Zahlen geben eindeutig her, dass wir noch sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Für manche Leute ist das ein Zeitpunkt, wo sie wieder einsteigen in den Kryptomarkt. Ich zum Beispiel habe dann angefangen, vermehrt zu investieren jeden Monat in verschiedene Kryptowährungen, natürlich ganz stark Bitcoin und Ethereum, bei mir ganz, ganz stark vorne. Wenn wir uns den Altcoin Season Index als nächstes ansehen, Altcoin Season Index ist bei 37 von 100, das heißt 37 Projekte outperformen Bitcoin aktuell, kann man sagen, über einen Zeitraum von 90 Tagen. Das heißt, ein bisschen was tut sich schon noch im Altcoin-Markt, aber der Großteil der Kryptowährungen sieht nicht so gut aus. Ich habe auf X auch gelesen, dass die Hälfte aller Altcoins aktuell in der Nähe ihres All-Time-Lows, also ihres niedrigsten Werts, notieren. Also der Kryptomarkt steht nicht gut da, auf gar keinen Fall. Wir sind noch ein bisschen stärker bei Bitcoin, weil Bitcoin hätte, wie gesagt, schon viel schlimmer aussehen können diese Woche. Aber es hat sich recht stark gehalten, hat sogar mitten in dieser Krise starke Preissprünge nach oben gesehen. Also man kann sagen, dass Bitcoin jetzt ein bisschen, also man kann zwei Dinge sagen quasi. Wir sind vermutlich sehr, sehr nahe am niedrigsten Preis, den Bitcoin haben wird, weil wenn wir einen quasi Krieg im Nahen Osten wieder haben und Bitcoin über den 60.000 blieb, sondern bei 63.000 sogar, also der vorherige nächste Wert vor 2 Monaten noch war ja bei 60.000 und jetzt hat sich auf 63.000 gehalten. Das heißt, hier ist relativ ein starker Floor zu finden. Das sind viele Leute, die an diesem Preisniveau kaufen. Das ist das eine, was ich sagen will. Das zweite ist, Bitcoin hat also diesmal schon bewiesen, dass es eine Krisenwährung sein kann. Mitten in der Krise ist Bitcoin im Preis nach oben gestiegen. Es gibt aber auch andere Gründe noch, die wir besprechen werden, zum Beispiel Chain Street. Man vermutet auch, dass die Chain Street Manipulation vom Bitcoin-Preis jetzt ein bisschen deaktiviert ist dadurch, dass die rechtliche Probleme bekommen haben. Da gibt es Diskussionen in die Richtung, aber grundsätzlich stimmt mich letzte Woche jetzt nicht so negativ, was Bitcoin und Krypto betrifft langfristig. Aktuell natürlich sieht es nicht so toll aus. Wir sehen zum Beispiel bei den Krypto-ETFs, bei diesen passiven Investmentfonds, die ein ganz wichtiger Indikator sind, eigentlich relativ starke Käufe auch noch jetzt Richtung Ende Februar, bevor diese ganze Krise losging, sind wir starke Käufe. Dann am 27. kurz davor, also da gab es kleine Abverkäufe, aber die nächsten Tage gab es große Käufe im Bitcoin-Bereich. Jetzt sehen wir zum Beispiel mittendrin in der Krise am 5. März und am 6. März wieder stärkere Abverkäufe. Insgesamt noch, die Volatilität ist extrem hoch, eher aktuell im Markt. Es war schon mal schlimmer, aber es ist hoch, bleibt hoch. Die Bitcoin-Dominanz bei 58,5%, Ethereum gar nochmal 10% aktuell noch. Es ist, was ich da rauslese, was ich hier vor mir sehe, das ist für mich Kaufseason. Ja, ich glaube, dass in ein paar Monaten der Kryptomarkt wieder viel besser dastehen wird. Deswegen ist das für mich ein guter Zeitpunkt zum Kaufen. Ich habe immer gesagt, ich warte noch ein bisschen ab, was Donald Trump beim Iran machen wird, was dort passieren wird. Und dann danach überlege ich mal, ob ich größer wieder kaufen werde nach dieser Krise, die wir jetzt letzten Monate gesehen haben. Vielleicht ist das schon ein Zeitpunkt, wo man ein bisschen reingehen sollte, wieder in den Kryptomarkt. Aber man muss natürlich abwarten. Wir wissen noch nicht, ist es so dieses Mal, dass es einen kurzen Bärenmarkt geben wird. Der konnte im April schon vorbei sein. Ich glaube, wahrscheinlich eher nicht. Es kann auch einen längeren Bärenmarkt geben. Daher, wie wir in der letzten Episode auch besprochen oder vorletzten besprochen haben, es kann sein, dass es noch bis zum September, noch Oktober, November in diesem Zeitraum anhalten wird mit schlechten Zeiten für Krypto und Bitcoin. Weil, wenn man sich ansieht, wie die Kryptomärkte in der Vergangenheit diese vier Jahresphasen durcherlebt haben, dann ist der Zeitraum Herbst diesen Jahres erst jener Zeitraum, wo es wieder besser wird, wenn man davon ausgehen möchte. Man kann davon ausgehen, wir wissen es nicht genau. Schauen wir uns an, was uns im Markt gibt. Milliarden insgesamt als Marktkapitalisierung. Das ist recht gut, weil wir haben einen kleinen Abverkauf gesehen in den letzten Monaten in dieser Krise. Aber die Stablecoins, die geben uns eine Indikation davon, wie viel echtes Geld, wie viel Dollar kommen in den Kryptomarkt rein und dann wandern sie in dieses System rein und werden irgendwo investiert, weil das Investment halt stark über Stablecoins hier passiert. Unter anderem, also Stablecoin und viele Anwendungsfälle. Aber wir sehen ganz stark einen Anstieg von 2 Milliarden in einer Woche zum Beispiel bei UST. Coin, also bei USDC, also die regulierte Variante von Stablecoins, die in den USA zu Hause ist. Bei Tether, der mega regulierten Variante von Stablecoins, sehen wir immerhin 465 Millionen Anstieg. Insgesamt 3,15 Milliarden Anstieg im Stablecoin Total Market Cap in einer Woche. Das ist auch grundsätzlich positiv für uns. Das zeigt auch grundsätzliche Stärke in diesem Markt. Also während wir ein bisschen eine Krise durchmachen, ein bisschen einen Krieg durchmachen, ein bisschen die Aktien und so weiter nicht so gut performen, Ölpreise sehr stark steigen natürlich, Volatilität im Markt steigt, da sehen wir Anstieg von den Stablecoins, also von diesen Investments innerhalb der Kryptoökonomie, die durch Stablecoins passieren. Wenn wir uns den DeFi-Bereich ansehen, der bleibt stabil, würde ich sagen. Also der ist bei 95,87 Milliarden Total Value Locked aktuell. Das ist natürlich keine traumhafte Zahl, aber wir sehen zumindest Stabilität in letzter Zeit. Also es fällt nicht sehr stark, es steigt nicht sehr stark. Hier sehen wir zumindest ein bisschen Stabilität über den Zeitraum. Das ist auch nicht so schlecht, weil es sind ja sehr viel von diesem Total Value Locked, sind aber auch Altcoins, also Kryptowährungen, die preislich sehr stark betroffen werden können von solchen News-Events, die wir diese Woche und letzte Woche gesehen haben. Ergo kann man davon ausgehen, dass auch hier ein bisschen Stabilität ist, dass die Preise vielleicht nicht mehr so stark unter dieses Niveau fallen, wo wir jetzt gerade sind, nach dieser Krise, die wir durchgemacht haben seit dem 10.10. und jetzt eben Anfang des Jahres sehr starke Preisverfall erlebt haben bei vielen, vielen Kryptowährungen. Jetzt sehen wir hier ein bisschen Stabilität, vielleicht schon eine Bodenbildung. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Zuletzt schauen wir uns das Bitcoin Power Law Model an. Wenn wir das quasi den Fair Market Price von diesem Model nennen würden, das ist bei 127.900 Dollar. Da sind wir weit, weit davon entfernt, also fast die Hälfte von dem sind wir aktuell beim Actual Bitcoin Price, beim Current Bitcoin Price. Viel wichtiger ist aber diese Power Law Support Zahl, die ist bei 51.200 Dollar. Das ist diese langfristige Untergrenze, die immer gehalten hat bisher. Also die größte Krise im Kryptomarkt passiert ist, weniger als dieser Wert wurde bisher nicht erreicht. Wir hoffen eben, dass das also eine Untergrenze darstellt für uns innerhalb dieses Models. Das heißt, alles, was über die 51.200 ist, das ist immer noch gut und langfristig hoffen wir wieder auf ein verbessertes Marktumfeld und bessere Preise natürlich. Alles klar, schauen wir uns die Nachrichten an. Die gesamte letzte Woche ist natürlich vom Beginn dieses neuen Iran-Konflikts gezeichnet. Am 28. Februar haben die USA und Israel Operation Epic Fury gestartet mit rund 900 Luftangriffen in 12 Stunden auf unterschiedliche Ziele wie Teheran, Isfahan, Qom, Karaj und Kermanash. Das hat damit geendet, dass Supreme Leader Ali Khamenei getötet wurde und dabei noch 40 weitere Offiziere und wichtige politische Figuren aus diesem Regime. Die iranische Vergeltung folgte darauf mit über 200 ballistischen Raketen und Tausenden von Drohnen auf Israel, auf US-Basen in Kuwait, auf Bahrain, auf Katar, auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Vor allem in Dubai hat man ja einiges gesehen von Bildern, wo Drohnen eingeschlagen sind. Wir können aktuell ein bisschen durchatmen, hoffe ich, aber es sind natürlich noch nicht aus dem Schlimmsten heraus. Die Opferzahlen liegen jetzt insgesamt bei mehr als 1.500 Toten. Primär natürlich im Iran zu finden, dann auch davor natürlich, wir wissen alle, die schlimmen Bilder und Zahlen, die wir gehört haben von angeblich mehreren 10.000 ermordeten, protestierenden Menschen gegen dieses Regime. Muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, wenn man in wenigen Tagen solche Opferzahlen hört. Das ist auf dem Niveau, solche Zahlen pro Tag, solche Opferzahlen in so kurzer Zeit gab es in Ruanda oder gab es während dem Holocaust. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, solche schrecklichen Zahlen zu hören. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, was da im Iran passiert gerade. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ihr habt alle sicher sehr viel mitbekommen von diesem Konflikt. Also schreckliche Zahlen und schreckliche Bilder, die wir leider sehen müssen aktuell. Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen davon. Die wirtschaftlichen Zahlen sind wie folgt. Die Straße von Hormuz ist geschlossen. Dort laufen bis zu 20% des globalen Handels an Öl durch. Das heißt, die Ölpreise steigen recht stark nach oben. Das heißt, man sieht es an der Zapfsäule, man sieht es, man wird es in allen Preisen sehen, man wird es in der Wirtschaft sehen. Teures Öl ist in vielen, vielen Preisen, findet sich das wieder. Ja, wenn Dinge müssen transportiert werden, das heißt, was Benzin und Diesel betrifft, wir haben auch Strom und Gas und Heizöl davon betroffen. Wir haben die Preise im Supermarkt davon betroffen. Also wir sehen aktuell wieder schwere Zeiten vor uns. Die Inflationszahlen werden entsprechend wieder nach oben schießen. Wir sehen andere Auswirkungen wie verschiedene Angriffe auf US-Botschaften. Wir sehen natürlich Hezbollah und Houthi involviert in die ganze Geschichte. Also der Konflikt ist ja nicht nur im Nahen Osten, sondern auch breiter aufgestellt. Auch in Pakistan gab es Angriffe von Demonstranten gegen eine US-Botschaft mit mehreren Toten. Wir sehen, der Konflikt wird andauern. Ich glaube, der wird noch länger gehen, als wir denken. Grundsätzlich glaube ich, dass das ein Konflikt ist, auf den man schon alle warten haben können quasi. Der war zu erwarten. Ich habe, wie gesagt, mir gedacht, ich warte mit irgendwelchen Investments aktuell ab, weil ich hatte schon Gefühl, und das hat man ja wirklich so raushören können bei den Politikern, bei den Nachrichten, dass hier etwas kommen wird. Trump hat am 24. Februar schon gewarnt, dass der Iran nicht aufhört zu lügen quasi. Sie haben ja immer noch die Kapazität gehabt, Atomwaffen herzustellen. Und am 26. Februar sind diese Gespräche, die mit dem Iran geführt wurden, abgebrochen worden. Das Risiko, dass dort unten im Iran ein bösartiges, mörderisches Regime potenziell eine Atomwaffe kommen könnte, ist einfach nicht auszuschließen. Was ich sagen will, ist, ich glaube einfach, das ist klar, dass dieser Angriff geschehen hat müssen eines Tages, weil man kann vermutlich mit diesem mörderischen Regime da unten nicht verhandeln, nicht sprechen. Das Risiko, dass die an eine Atomwaffe kommen, ist realistisch gewesen, früher oder später. Und jetzt ist es soweit, dass hier eingegriffen wird von mehreren Ländern. Wir können nur hoffen, dass das schnell vorbeigeht. Ich glaube, es wird noch ein paar Monate Konflikt geben. Ich glaube, da wird sich noch ausweiten, auch potenziell. China ist involviert. Also China hat ja zuerst einen Öllieferanten verloren durch Venezuela. Und jetzt hat eben einen zweiten Öllieferanten an China, der abbricht, der seine Lieferungen abbricht. Der Konflikt könnte sich ausweiten. Also es kann ein Handelskrieg daraus werden. China hat ja einen Ölvorrat von gerade mal so 100 Tagen. Das heißt, bis im Sommer könnte es ganz übel werden, wenn sich dieser Konflikt nicht schnell wieder regelt. Wir werden das für euch natürlich im Detail weiter verfolgen, die Auswirkungen einschätzen. Es bleibt spannend, es bleibt wild. Kommen wir zurück zum Thema Krypto dabei, in diesem ganzen komplizierten Kontext. Wie schon eingangs gesagt, Bitcoin hat sich in dieser Woche, in diesen Tagen, nach diesem 28. Februar, nachdem das losging, das Ganze, eigentlich als Krisenwährung ein bisschen gezeigt. Es hat den Preis relativ stark gehalten. Es ist nicht noch weiter runtergefallen, als es davor der Fall war. Es ist bei 63.000 der Preis abgeballt quasi. Das heißt, das Ganze ein gutes Zeichen grundsätzlich, weil in so einer Krise, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das noch länger große Probleme bereiten wird für die Weltwirtschaft, dann müsste Bitcoin eigentlich viel stärker runterfallen. Man sieht aber, es ist doch in manchen Bereichen argumentierbar, dass Bitcoin eine Krisenwährung sein kann. Der Anstieg nach den 63.000 auf fast 74.000 US-Dollar, das ist etwas, was wir sehen, das ist etwas, was man bei Assets sehen, die Krisenwährungscharakter haben. Und Bitcoin hat es zum ersten Mal seit einiger Zeit bewiesen, dass es das haben kann. Ganz, ganz stark. Ethereum zum Beispiel hat viel stärker auf diesen Risk-Off-Modus reagiert. Ist unter die Erweiterung der 2.000-Dollar-Marke gefallen. Wir erleben hier auch beim Ölpreis natürlich jetzt diese brutalen Anstiege von fast 40% teilweise. Wir haben globale Investoren, die viele, viele Milliarden aus Aktienfonds abziehen. Von den Märkten insgesamt können wir sehen, dass die in einem Risk-Off-Modus sind. Also die gehen aus Aktien raus und gehen in sichere Anlagen rein. Und in diesem Kontext ist es ganz interessant, dass Bitcoin eben auch als eine sichere Anlage gesehen werden kann. Gibt aber mehrere Gründe, warum das sein kann. Wir werden in den Kurznachrichten im Detail dazu sprechen. Besonders will ich sagen, dass diese ETF-Zuflüsse, also dass keine großen Mengen, spürbaren Mengen an Vermögen abgezogen wurden aus den Krypto-ETFs, aus den Exchange-Traded Funds, zeigt auch, dass Bitcoin vielleicht doch ein Makro-Risiko-Asset sein kann. In Relation zu Aktien hat es das auf jeden Fall bewiesen, weil Aktien haben abverkauft, Bitcoin ist gestiegen. Also ganz ein konträrer Entwickler zu dem, was wir zuletzt erst besprochen hatten, mit Alex zum Beispiel in der vorletzten Episode, wenn ihr euch erinnert. Wir werden das weiter beobachten, ob sich Bitcoin hier jetzt beweisen kann in den nächsten Monaten. Aktuell sehen wir auf jeden Fall eine hybride Rolle im Finanzsystem, die Bitcoin einnehmen kann. Wir sehen aber auch in letzter Zeit halt wieder, in den letzten Tagen auch wieder, dass der Preis verfällt. Was ich immer gern argumentiere dabei ist, Bitcoin handelt 24/7. Bei Bitcoin kann man immer handeln, Tag und Nacht. Es gibt immer jemanden, der wach ist, egal wo man auf der Erde ist. Bitcoin wird immer gehandelt und im Bitcoin-Preis sieht man eben sehr, sehr stark politisches Risiko abgebildet, was in Aktien nicht so ganz so schnell passiert und nicht so effizient passiert. Ein Freund von mir, der sehr viel Erfahrung hat im Investmentbereich, der sagt immer, was man in Aktien in einer Woche sieht, siehst du im Bitcoin-Preis innerhalb von Stunden. Das heißt also, der Bitcoin-Preis kann uns auch jetzt eine ganz gute Indikation davon geben, wie sich nämlich die ganze Lage im Nahen Osten auch entwickelt im Iran-Krieg während dieser Operation Epic Fury. Wir bleiben am Ball, wir werden uns das weiter anschauen, wir werden euch da weiter informieren dazu. Gehen wir über zu den Kurznachrichten, würde ich sagen. Ganz am Anfang hier Arthur Hayes, der Gründer von BitMEX, auch ein ganz, ganz bekannter, ganz versierter Trader, der sehr, sehr interessante und oft sehr korrekte Analysen in der Vergangenheit geliefert hat. Der sagt zum Beispiel, dieser Ölpreisschock könnte eine Geldflut auflösen. Und das würde ein bullisches Szenario für Bitcoin ergeben. Er argumentiert, dass der stark gestiegene Ölpreis die Wirtschaft unter Druck setzt in den USA. Und wir wissen ja, dass kommt ein neuer Federal Reserve Chef. Aktuell ist noch Powell an der Macht, aber in wenigen Monaten bereits ist Kevin Warsh der neue zukünftige Fed-Chef sehr wahrscheinlich. Der ist jetzt konkret vorgeschlagen worden. Der gilt als jemand, der die Zinsen senken möchte auf jeden Fall. Es gibt auch sehr viele Argumente dafür, dass man die Zinsen senken könnte in den USA. Die sind vermutlich wirklich zu hoch aktuell und der Powell, Kevin Warsh sieht das anders. Und diese niedrigen Zinsen und diese Geldflut, die jetzt vermutlich ausgelöst werden muss, auch durch diese Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, die man ein bisschen damit erzeugen, mit diesem Krieg da unten im Iran und in den Nachbarstaaten. Das bedeutet, dass geldpolitische Lockerung als Folge kommen muss. Und die geldpolitische Lockerung hat in der Vergangenheit immer ein politisches Szenario für Bitcoin bedeutet. Auch hier eben könnte man argumentieren, dass Bitcoin sich hier durch diesen Zusammenhang, den der Bitcoin-Preis mit diesen ganzen Faktoren hat, von Geldflut, von Zinsen, von politischem Risiko, dass hier Bitcoin sich beweisen kann als ein Makro-Asset in Krisenzeiten. Und eben, dass der Preis nach oben steigen könnte, ein politisches Szenario sich ergeben könnte, weil diese Liquidität, die in den Markt strömen wird, auch in Bitcoin sehr, sehr stark landen wird. Sollte also Öl dauerhaft deutlich teurer bleiben jetzt und das Wachstum bremsen in den USA, das ist etwas, was Trump auf gar keinen Fall haben will, der wird auf jeden Fall die Geldmenge ausweiten, wird derzeit Inflation erhöhen, ein Umfeld, in dem Zentralbanken gezwungen sind, eben Geld zu drucken, Geld in den Markt reinzugeben. Und das ist eben, was Arthur Hayes argumentiert, dass den Bitcoin-Preis ansteigen lassen soll. Sehr, sehr interessant. Wir bleiben gleich bei der Federal Reserve, bei der Zentralbank, weil da hat sich ganz was Spannendes ergeben, nämlich etwas, was a world first ist quasi. Die Kryptobank Kraken Financial, die gehört zur Kraken Exchange, zu Payward heißt das Unternehmen davon, hat einen Master-Account bei der Federal Reserve Bank erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sowas gab es bisher noch nicht bei Digital Asset Banks, also Banken, die mit Kryptowährungen zu tun haben. Bei der Kraken Financial handelt es sich um eine Tochterfirma eben, die eine in Wyoming regulierte Kryptobank ist. Und die hatten bisher keinen Zugang auf Master-Accounts bei der Federal Reserve. Die mussten bisher über Correspondent Banking ihre ganzen Prozesse ablaufen lassen. Das heißt, es gab Banken, die hatten diese Masterkonten und Kraken war gezwungen, mit diesen Banken zusammenzuarbeiten, konnte aber nicht direkt ins System der Federal Reserve, wo Banken ihre Konten wiederum haben, zugreifen. Dieser Zugang, der jetzt geschaffen wurde, der ermöglicht direkte Abwicklung von Zahlungen über das Zentralbanksystem ohne diese Zwischenbanken, die es davor benötigt hat. Und das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, weil Kraken ist hier die erste Crypto-Exchange, die sowas geschafft hat. Das heißt, in Zukunft, auch hier sehen wir wieder dieses Zusammenwachsen von Krypto, von DeFi und TradFi. Kraken betont hier ganz stark, dass die Entscheidung, die regulatorische Integration von Krypto-Infrastruktur in das traditionelle Finanzsystem weiter vorantreibt. Mit der Zeit könnte diese Architektur die Abwicklung zwischen Fiat-Geld und Kryptowährungen, institutionelles Cash-Management in Kombination mit der Verwahrung von digitalen Assets sowie programmierbarer Finanzprodukte innerhalb eines vollständigen regulierten Rahmens ermöglichen. Ganz wichtiges Stichwort, weil gleich sprechen wir auch über den Clarity Act in den USA. Warum ist das so wichtig? Auch in der Vergangenheit, ihr könnt euch vielleicht erinnern, da gab es diese Fälle von Silvergate oder Signature Bank, aus diesen Banken, die ja vor wenigen Jahren insolvent gegangen sind und gerettet werden mussten. Und da war ganz viel Krypto-Infrastruktur, da zum Beispiel die zweitgrößte Stablecoin, USDC, involviert in diese Insolvenz. Die hatten nämlich Geld dort gelagert in diesen Banken und diese Banken sind pleite gegangen. Man musste von der Federal Reserve gerettet werden. Jetzt kann diese Kryptobank, die zu Kraken gehört, ja direkt selbst alles erledigen. Und dieses Correspondent Banking Risiko ist kein Thema mehr. Ganz ein großer Schritt in die Zukunft. Sehr, sehr spannend. Als nächstes eben, Trump drängt mitten in dieser Iran-Krise auf den Clarity Act. Er gibt Warnungen an Banken und gibt Rückenwind für Bitcoin. Das geschah vor wenigen Tagen mittendrin in diesem Iran-Krieg. Hat er auf Truth Social darüber gepostet. Der US-Präsident Trump fordert schnelle Fortschritte beim Clarity Act, einem Gesetz, das klare Zuständigkeiten für die Regulierung digitaler Assets schaffen soll. Ziel ist es, mehr Rechtssicherheit für den Kryptosektor zu schaffen und institutionelle Investoren den Zugang zu erleichtern. Trump hat dabei gewarnt, dass viele US-Banken gerade seine Kryptoagenda blockieren wollen. Hintergrund ist der Vorwurf, dass Finanzinstitute den Zugang zu Kryptofirmen zum traditionellen Bankensystem eben verhindern wollen. Ihr habt gerade gehört, eben, der Kraken hat sich da durchgekämpft. Die haben ja auch klagen müssen, dass sie diesen Master-Account bei der Fed bekommen haben. Der Clarity Act soll hier regulatorische Klarheit schaffen, um den Umgang mit digitalen Assets im Finanzsystem eindeutig zu definieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wer ist zuständig? Wie sind Dinge einzuschätzen rechtlich? Was ist ein Token in dem Fall? Was ist ein Token in dem Fall? Was ist ein Stablecoin hier? Was sind die Anforderungen da? Im Hintergrund gibt es eben Streit mit der Bank Watch. Einerseits müssen sie sich da beim Clarity Act mit den Democrats einigen, die natürlich die Krypto-Agenda von Trump nicht fördern wollen. Aber andererseits ist es auch so, für Stablecoin-Nutzer erhaltest du relativ hohe prozentuale Verzinsung von deinen Stablecoins, was die Banken aktuell ja nicht auf ihren Konten bieten. Zum Beispiel diesen Vorteil hier, den die Krypto-Infrastruktur bringt, die Krypto-Ökonomie bringt, den wollen die Banken ja ihren Kunden nicht geben. Jetzt ist hier ganz klares Missverhältnis. Also es geht konkret eben um diese Verzinsung von diesen Stablecoins, diese hohen Stablecoin-Zinsen. Und die Banken argumentieren hier, dass sie das ablehnen, weil sie darin bankähnliche Einlagenprodukte sehen, die bestehende Regulierungen nicht reinfallen. Ja, Banken sind da recht stark eingeschränkt, die müssen da verschiedenste Sachen einhalten natürlich. Und ich kann aber stattdessen meinen US-Dollar wechseln in einen USDT, USDC oder USAT, wie der neue Dinero Stablecoin von Tether heißt, die spezifisch für die USA gemacht wurde, kann dort 5% Zinsen erhalten, ohne dass ich was machen muss. Natürlich ist das ein Dorn im Auge von den Banken, die diese Verzinsung nicht bieten gleichzeitig. Jetzt haben sich sehr viele Leute aus dem Kryptobereich bereits dazu gemeldet. Sie sind sehr, sehr sauer. Auch Eric Trump zum Beispiel, der Sohn von Donald Trump, ist hier recht sauer, dass hier so blockiert wird. Donald Trump hat eben mitten in dieser Krise im Nahen Osten hier nochmal Druck gemacht, dass dieser Clarity Act bald kommt. Wir bleiben gespannt. Wenn das so kommt, dann ist das also ein toller Tag für uns alle im Kryptobereich. Die wichtigste Volkswirtschaft der Welt, die USA, werden ein klares rechtliches Framework haben, wie das Ganze zu funktionieren hat und dass dieses Zusammenwachsen, dieses Wichtige zwischen TradFi und DeFi und Kryptoökonomie wird weiter sich intensivieren. Das wird ganz, ganz große positive Auswirkungen, glaube ich, auf die Kryptowelt haben, wenn dieser Clarity Act endlich gesetzt wird. Auf den Tag freue ich mich natürlich schon. Wir bleiben gleich in den USA mit der nächsten Meldung. Was ich ja schon eingangs gesagt habe, ganz, ganz spannend, die Kryptobörse OKX. Die Intercontinental Exchange, Betreiberin der New York Stock Exchange, beteiligt sich laut Medienberichten an der globalen Kryptobörse OKX. Die Investition erfolgt im Rahmen einer Finanzierungsrunde, bei der OKX ca. mit 25 Milliarden Dollar bewertet werden wird. Das ist eben ganz, ganz spannend, weil Intercontinental Exchange ist einer der größten und wichtigsten Infrastrukturbetreiber für die gesamte Finanzwelt, muss man sich vorstellen. Die sind bereits im Kryptobereich aktiv, die haben diese Plattform Bakkt vor vielen Jahren gegründet. Die Beteiligung an OKX deutet darauf hin, dass traditionelle Börsenbetreiber ihre Strategie im digitalen Asset-Sektor weiter ausbauen wollen und verstärken wollen. Für den Markt ist das ganz besonders relevant, weil immer mehr große Finanzinfrastrukturunternehmen in Krypto investieren. Die eben profitieren dann von dem Clarity Act. Also da kommt zusammen, was zusammenkommen sollte, hoffe ich, in nächster Zeit. Da gehen wir dabei gleich über zur nächsten Meldung, nämlich BitGet, auch eine ganz große Krypto-Exchange, ist jetzt eine weitere, die ihren Standort in Wien eröffnet. Wir haben ja schon gehört, Bybit, was unser Partner hier ist bei diesem Podcast hier, bei den Kryptologen, die sind nach Wien gekommen, KuCoin sind kürzlich gestartet und jetzt hat auch BitGet sich entschieden, hierher nach Österreich zu kommen. Die internationale Kryptobörse BitGet eröffnet einen Standort in Wien, verstärkt damit ihre Präsenz im europäischen Markt. Mit dem Schritt positioniert sich das Unternehmen strategisch im Herzen der EU. Wir sind natürlich ganz happy, als Alex und ich sind ja beide Österreicher. Wir freuen uns natürlich, dass in Wien so viele große Namen jetzt präsent sind. Der Hintergrund, warum Wien so spannend ist für solche großen Unternehmen, ist natürlich, dass der regulatorische Rahmen hier so klar ausformuliert ist und unsere Aufsicht, zum Beispiel die Finanzmarktaufsicht FMA oder die Zentralbank hier, die sich sehr, sehr gut auskennen mit dem ganzen Krypto-Bereich, mit den ganzen Krypto-Assets. Da ist ganz viel Arbeit schon reingeflossen durch Bitpanda, unser Unicorn-Exchange hier aus Wien, das hier gegründet wurde und über viele Jahre hinweg mit den regulatorischen Behörden zusammenarbeitete. Und somit kennt sich Österreich recht gut aus mit dem ganzen Bereich. Das wird auch wertgeschätzt von großen internationalen Exchanges, die jetzt alle ihren Standort in Wien haben. Also ein richtiger Hub, der hier entsteht. Das freut mein Herz natürlich. Herzlich willkommen. Als nächstes sprechen wir noch über zwei ganz große Namen, nämlich Citi und Morgan Stanley. Zwei ganz große Bankenriesen aus den USA. Die Citigroup hat nämlich auf dem Strategy World Event angekündigt, noch in diesem Jahr Bitcoin-Dienstleistungen zu integrieren. Mit einer Bilanzsumme von fast 2,5 Billionen US-Dollar zählt Citi zu den größten Finanzinstituten der ganzen Welt. Das Statement, das sie da gesagt haben, ist: We are making BTC bankable. Also auch hier seht ihr wieder ganz stark, es wächst zusammen, was zusammengehört. Die globale Finanzinfrastruktur wächst zusammen mit Bitcoin, Krypto und Blockchain und Smart Contracts. Ganz spannend zu beobachten. Neben Citi mit 2,5 Billionen an Assets under Management sehen wir auch Morgan Stanley, die sind knapp unter 2 Billionen, also auch ein Riese weltweit. Die US-Großbank Morgan Stanley hat laut der neuen Einreichung eben bei der Securities and Exchange Commission, bei der SEC, ein Bitcoin-ETF in Auftrag gegeben. Also ihr wisst schon, diese ETFs, die sind ja so wichtig für uns, weil dort kommt ja echtes Geld rein in den Kryptomarkt über das sichere und effiziente Vehikel des Exchange-Traded Fund, also der passive Investmentfonds. Das war ja ganz groß 2024 eben, wie BlackRock uns da den Weg bereitet hat. Und seitdem ist ja Bitcoin etwas anderes. Da sprechen wir gleich im Tipp der Woche noch ein bisschen drüber, was das bedeutet. Da geht es um die Bitcoin-Adoption weltweit. Morgan Stanley wird auch ein Verwahrer eben für Bitcoin-Bestände. Die arbeiten da aber zusammen mit Coinbase oder auch die TradFi-Institution BNY Mellon, auch eine Großbank. Auch die wird da involviert sein. Also ihr seht, extrem spannende Zeiten kommen auf uns zu, was das ganze Thema Krypto und Finanzmarkt betrifft. Auf der anderen Seite sehen wir bessere Entwicklungen, was zum Beispiel Tron betrifft, das Blockchain-Netzwerk unter dem Tron-Gründer Justin Sun, der ja zum Beispiel recht heftig involviert ist mit der Trump-Familie, auch über das World Liberty Financial. Der stand einige Zeit unter einer SEC-Klage, also von der Securities and Exchange Commission, von der US-Börsenaufsicht. Die haben sich geeinigt. Es gibt einen Vergleich über 10 Millionen US-Dollar, was die Betreiberin des BitTorrent-Protokolls zahlen muss. Das ist ein Betrag, den Rainberry Incorporated, also die Betreiberin des BitTorrent-Protokolls, bezahlen muss, die auch seit 2018 Teil des Tron-Ökosystems sind. Dabei handelt es sich um eine Zivilstrafe. Im Gegenzug lässt die SEC sämtliche Klagen gegen Sun, die Tron Foundation und BitTorrent Foundation fallen. Sun und sein Unternehmen geben im Rahmen einer Einigung weder Schuld noch Unschuld zu. Beide Seiten reichen ihren Vergleichsantrag am 5. März ein, im Bundesgericht in Manhattan. Die SEC hat ja im März 2023 noch unter einem alten Chef Klage gegen Sun und die Tron Foundation, die BitTorrent Foundation, eingereicht. Die Vorwürfe lauteten auf den Verkauf von ungeregistrierten Wertpapieren, das kennen wir ja von damals noch unter dem alten SEC-Chef, das betrifft Tron und BTT, die Marktmanipulation durch Wash Trading, die ihm vorgeworfen wurde, sowie die verdeckte Zahlung an prominente Werbeträger. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass diese Dinge auch ein bisschen vorgefallen sind natürlich. Laut SEC soll Sun über 600.000 Wash Trades gemacht haben, über zwischen zwei von ihm kontrollierten Konten. Daraus sind illegale Erlöse entstanden im größeren Millionenbereich. Auch Celebrity-Promoter wie Lindsay Lohan, Jack Paul, Aiken und so weiter wären da bezahlt worden damit. Und wie wir wissen, ist ja Gary Gensler, der ehemalige SEC-Chef, sehr, sehr stark dahinter gewesen. Ganz, ganz viele Krypto-Projekte und Menschen im Krypto-Bereich quasi rechtlich zu belangen. Vieles davon ist jetzt echt wieder vom Tisch. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass viele Anschuldigungen auch haltlos waren. In dem Fall waren sie nicht haltlos. Es gibt einen Vergleich. Sie zahlen eine Strafe. Aber damit ist das auch wieder vom Tisch. Inwieweit hier der Einfluss der Trump-Familie eine Rolle gespielt hat, lässt sich nicht sagen. Aber es ist auch gut, quasi klar Schiff zu machen. Und in Zukunft, wenn wir den Clarity Act haben und generell dieser Markt ein bisschen regulatorisch erwachsener wird, sehe ich da ganz, ganz positive Entwicklungen. Ich bin ja auch investiert in Tron. Und mich freut es natürlich, wenn hier ein bisschen aufgeräumt wird, damit wir positiv auf die Zukunft blicken können. Wir bleiben gleich beim Thema Klagen, nämlich Chain Street, das große Trading-Unternehmen, eines der größten und wichtigsten überhaupt, ein ganzer Markt, ist geklagt worden. Chain Street wurde von einer Zivilklage getroffen. Hintergrund ist der Kollaps des damaligen Krypto-Ökosystems Terra Luna. Ich meine, einige von uns können sich daran erinnern, schlimme Tage. Am 9. bis zum 10. Mai 2022 ist der algorithmische UST, der Stablecoin von Terra Luna, gecrashed, hat seine Dollarbindung verloren. Innerhalb von wenigen Tagen kollabierte das Terra-System. Der Luna-Token ist von über 80 Dollar auf nahezu Null gefallen in kürzester Zeit, wodurch 40 Milliarden US-Dollar Marktwert ausgelöscht worden sind. Jetzt werden schwere Vorwürfe gegen Chain Street erhoben. In einer Zivilklage wird vorgeworfen, dass die Insider Wissen gehabt haben und eben konkret vorab schon Handlungen tätigen haben können. Die haben relativ viel Geld rausziehen können, 85 Milliarden UST sind abgezogen worden. Der Vorwurf lautet Frontrunning und Marktmanipulation. Ehemalige Mitarbeiter, die bei Terraform Labs mitgearbeitet haben, sollen Chain Street Insider-Informationen gegeben haben. Was genau jetzt da rauskommen wird, was dort vorgeworfen wird, werden wir in nächster Zeit genauer anschauen. Chain Street ist ja kein Unbekannter. Es ist relativ ein unbeliebtes Unternehmen im Krypto-Bereich. Auf X hat man verfolgen können, wie ganz, ganz viele große Namen im Krypto-Bereich Chain Street Marktmanipulationen vorwerfen. Die sollen auch dahinter stecken, dass es am 10. Oktober 2025 dann zu dieser riesigen Liquidationskaskade gekommen sei. Konkret wird Kritik geäußert, Bitcoin wäre jetzt bei 150.000 Dollar, wenn es nicht Chain Street gäbe, die den Markt manipulieren würden. Das ist ein bisschen weit hergegriffen, würde ich sagen. Also viele Experten sehen da auch eine Verschwörungstheorie ein bisschen dahinter, eine Schuldzuschiebung, eine Scapegoatisierung von Chain Street. Aber es gibt eben so seltsame Vorfälle, wie dass regelmäßig der Bitcoin-Preis zum Handelsstart der US-Börsen, also immer zum selben Zeitpunkt, stark einknickt. Und da soll eben gezielte Manipulation dahinter stecken. Und Chain Street wird dort als Verdächtiger dafür geführt. Und lustigerweise ist es wirklich so passiert, in dem Zeitraum, also an dem Tag, wo Chain Street diese Klage wegen Marktmanipulation erhalten hat, das war auch gleichzeitig der Tag, wo dieser tägliche Preisverfall auf einmal nicht mehr geschah. Und kurz danach sahen wir diesen extremen Anstieg bei Bitcoin, der von den 63.000 auf über 70.000 in kürzester Zeit gestiegen ist. Und eingangs habe ich ja gesagt, es sieht so aus, als wäre jetzt Bitcoin wirklich ein Makroasset, das in Krisenzeiten gut performt. Hier wird argumentiert auf X, dass das damit auch zusammenhängt, dass Chain Street keine weiteren Manipulationen vom Bitcoin-Preis durchführt aktuell und deswegen Bitcoin sich wirklich so frei entwickeln kann, wie es sein sollte. Chain Street ist ja auch kein Unbekannter in diesem Fall. Es hat schon mal 2025 allein in Indien 540 Millionen US-Dollar Strafe zahlen müssen wegen Derivate-Manipulationen, was dem Unternehmen rund 4 Milliarden Dollar an Gewinnen eingebracht haben soll. Chain Street soll auch hinter vielen Manipulationen im Preis von Bitcoin dahinter stecken. Also ich sage schon länger, dieser Preis ist manipuliert. Ich habe viele Diskussionen mit Alex auch geführt, der heute nicht dabei ist. Der Preis sieht für mich manipuliert aus und diese 10 AM Marktöffnungspreisabverkäufe, die täglich passiert sind extrem seltsam. Die sind ja seit November, Oktober in diesem Zeitraum täglich passiert. Also irgendjemand macht dort was Seltsames. Was genau hier passiert, das wird jetzt rechtlich, glaube ich, geklärt. Der Vorwurf lautet, rein technisch könnte das Unternehmen dazu in der Lage sein, weil es ein großer Liquiditätsanbieter und Market Maker auf dem Kryptomarkt ist. Der Vorwurf konkret hierbei ist, dass als Market Maker für ETFs sie theoretisch und illegalerweise die Liquidität nutzen können, um Preise zu manipulieren. Das bedeutet, der Verkauf von Bitcoin, Liquidationen zu triggern, der Preis fällt und dann den Rückkauf zu niedrigeren Preisen zu tätigen. Bis jetzt gibt es keine eindeutigen Beweise, dass das wirklich vorgefallen ist. Wie sehr realistisch diese Manipulationsvorwürfe sind, das wissen wir noch nicht konkret. Es kann auch nur sein, dass jetzt ganz Twitter über sie herfällt, weil ja das Bedürfnis besteht, endlich herauszufinden, warum denn in letzter Zeit die Preise so gefallen sind. Also Jane Street ist auf jeden Fall jetzt angeklagt vom Insolvenzverwalter von Terraform Labs, also von Terra Luna, dass dort Insiderhandel geschehen sei, dass die da Vorteile rausgezogen haben aus dem Ganzen. Ich glaube, das ist sehr, sehr kritisch zu sehen, ob und wie groß ihre Rolle ist. Bei der großen Krise, die wir am 10.10.2025 gesehen haben, das ist ganz, ganz spannend zu beobachten. Also ich werde auf jeden Fall alles dazu lesen, was es dazu zu wissen gibt. Schön wäre es, wenn es wirklich so simpel ist und Jane Street ist der Übeltäter, Jane Street hat jetzt rechtliche Probleme deswegen, dann wäre es auch ganz, ganz gut, dass der Bitcoin-Preis wieder sich logisch und richtig entwickeln kann und wirkliche Informationen abbilden kann und nicht manipuliert wird von irgendwelchen großen Playern im Markt. Dagegen hält auch Jeff Park, der sagt auch, everyone is asking, is Chain Street, why Bitcoin isn't at 150k? Also ist Chain Street der Grund, warum wir nicht bei 150.000 stehen? Die Antwort ist komplexer. Ich verlinke euch das, was er dazu sagt. Das ist ganz interessant, um den Markt ein bisschen besser zu verstehen. Er hat auf X detaillierte Analyse dazu gepostet. Die verlinke ich euch in der Episodenbeschreibung. Dann zum Schluss noch die letzte Kurznachricht. Ganz interessante Geschichte ist hier passiert, was KI betrifft. Nämlich die Aktie von Block. Das ist ein US-Fintech-Konzern, der ist vom CEO Jack Dorsey gegründet worden. Bei Block handelt es sich um eine Cash-App, eine der größten Bitcoin-On-Ramps in den USA, die auch selbst Bitcoin hält in der Bilanz. Jack Dorsey ist ja der Gründer von Twitter, damals noch Twitter geheißen, und ein riesiger Bitcoin-Fan. Hat er jahrelang Bitcoin als seine Beschreibung, als sein Bio, als sein Twitter-Profil. Ist ein ganz wichtiger Player im Bitcoin-Bereich. Die haben eine ganz große Entlassungswelle angekündigt. Im Hintergrund ist Folgendes passiert. Block hatte zwar in den vergangenen Quartalen ganz solides Umsatzwachstum gezeigt, stand jedoch wegen hoher Kosten und wachsender Konkurrenz in dem Sektor und auch wegen Bitcoin-Preis, Umfeld und so weiter unter Druck. Der Stellenabbau ist ein ganz starkes Signal jetzt, dass man die Effizienz steigern will und man involviert dabei eben ganz viel KI, um menschliche Arbeit zu ersetzen. Das Interessante, was dann passiert ist, die Block-Aktien sind in dem Zeitpunkt um 24% nach oben gestiegen. Ein recht heftiger Anstieg. Die haben nämlich bekannt gegeben, dass sie fast die Hälfte ihrer Belegschaft rausschmeißen wollen. Der CFO, der Finanzchef von Block, hat das argumentiert, sie wollen diese Jobcuts damit argumentieren, dass sie mit kleineren, effizienteren Teams arbeiten und dort, wo KI ihr volles Potenzial entwickeln kann, dort wollen sie KI in Zukunft einsetzen. Das heißt, also die Hälfte der Belegschaft geht und der Aktienpreis stieg um 24% dadurch an. Muss man sich jetzt vorstellen, was das bedeutet. Das ist jetzt in allen Medien gestanden natürlich. Andere Unternehmen werden das als Beispiel verwenden. Die werden das als Beispiel sehen. Also, sie haben gesehen, okay, ich kann mit KI die Hälfte meiner Mitarbeiter rausschmeißen und ich werde davon vom Markt belohnt, weil meine Aktie steigt um 24% dadurch an. Also wir werden vermutlich in nächster Zeit sehr, sehr große negative Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt erleben. Es ist gerade erst vor 3 Tagen bekannt geworden, dass die Zahlen in den USA sehr schlecht aussehen, was die Jobs betrifft. Die haben 92.000 Jobs in der US-Economy allein im Februar verloren. Die Erwartungen waren nicht wesentlich besser, aber man sieht einfach schon die ersten Auswirkungen von KI am Arbeitsmarkt, glaube ich. Die Arbeitslosigkeit ist dementsprechend gestiegen auf 4,4%. Die Erwartung war bei 4,3% zuerst. Was natürlich nicht sehr gut ist, denn das ist eine super Überleitung zur Wette der Woche. Bei der Wette der Woche habe ich The 2028 Financial Crisis. Wird das Citrini-Szenario passieren? Beim sogenannten Citrini-Szenario, da handelt es sich um ein mögliches Zukunftsszenario. Das handelt davon, dass es bis zum Jahr 2028 eine KI-getriebene Wirtschaftskrise und Finanzkrise geben soll. Hintergrund ist, extrem leistungsfähige künstliche Intelligenz wird innerhalb von wenigen Jahren große Teile der wissensbasierten Arbeit übernehmen, dadurch eine wirtschaftliche Kettenreaktion auslösen. Die Autoren verstehen den Text konkret nicht als Prognose, sondern als Gedankenexperiment. Ich habe den Text bereits gelesen und ich schreibe auch selbst eine Analyse aktuell dazu. Die könnte ich in der nächsten Episode vielleicht noch verlinken dazu. Im Zentrum dieses Gedankenexperimentes steht, dass KI-Systeme und autonome Softwareagenten schon bald so gut werden, dass sie extrem viele Arbeiten übernehmen können, die heute noch von hochqualifizierten Angestellten erledigt werden. Also wir unterscheiden hier in Blue-Collar-Workers, Und die White-Collar-Workers sind quasi Büroangestellte, die die guten Jobs haben und die guten Einkommen haben. Und weil eben KI erstmal diese Denkarbeit, zum ersten Mal in der Geschichte, die Denkarbeit von Menschen ersetzen kann und das in einem extrem skalierbaren Ausmaß, also eine KI kann, ich sage zum Beispiel ein Beispiel darin, zehntausende Jobs auslöschen, wenn sie einmal gut genug ist, kann sie zehntausende Jobs in einem Bereich auslöschen. Was dann passiert ist, die Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter rauswerfen, die müssen auf KI setzen. Wenn sie ihre Mitarbeiter rauswerfen, bedeutet das, dass ganz viele Leute arbeitslos werden, die sonst hohe Einkommen haben. Die konsumieren auch mit diesen hohen Einkommen. Wenn ein Wirtschaftsbereich damit anfängt, Leute mit KI zu ersetzen, sind andere Wirtschaftsbereiche dadurch betroffen, dass die Konsumenten wegfallen. Jetzt müssen diese Unternehmen in diesem Wirtschaftsbereich ebenso auf KI setzen und ihre menschlichen Mitarbeiter rauswerfen, weil sie sonst keine Margen mehr erzielen und sonst pleite gehen könnten. Das werden auch in anderen Bereichen, wo vorher keine KI eingesetzt wurde, auf einmal KI eingesetzt. Leute werden arbeitslos und das soll sich auch selbstverstärkend weiterentwickeln. Also es ist ein Flywheel an KI-Verdrängung von menschlicher Arbeit. Ich würde jedem empfehlen, das zu lesen. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Es ist sehr kompliziert. Dieser Artikel geht sehr ins Detail. Es handelt sich ja auch um einen Artikel vom Nummer 1 Autor auf Substack, was das Thema Finanzen betrifft. Es ist sehr, sehr gut argumentiert, finde ich. Es ist ein Szenario, wo wir in ein paar Jahren stehen könnten. Ich finde, jeder sollte das mal durchlesen. Wir werden auch noch öfter, glaube ich, dazu zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist ein in manchen Aspekten sehr realistisches Szenario, das auf uns zukommen könnte. Innerhalb dieses Szenarios gibt es auch eine Rolle für Krypto, spezifisch für Dinge wie Ethereum und Stablecoins, weil eben diese KI-Agenten immer mehr Arbeit übernehmen werden und immer effizienter dabei sein werden, immer mehr Effizienz suchen werden auch, werden sie zum Beispiel Stablecoin-Payment-Netzwerke finden und mit Stablecoins sich gegenseitig bezahlen innerhalb dieser KI-Wirtschaft, die daraus entstehen soll, weil die wesentlich effizienter funktionieren, schneller funktionieren und kostengünstiger funktionieren als zum Beispiel Kreditkarten, Banken, Infrastrukturen. Daher der Bezug zum Kryptologen. Aber dieser Bezug ist nicht so wichtig, weil generell, wenn dieses Szenario eintritt, dann geht es uns alle an den Kragen, würde ich sagen. Also lest diesen Artikel vielleicht mal durch, macht euch dazu Gedanken, wo es in den nächsten Jahren hingehen könnte. Wie gesagt, ich schreibe noch selbst einen Artikel darüber, wo ich das noch ein bisschen analysiere. Den verlinke ich gerne in der nächsten Episode. Die eigentliche Sache, warum wir darüber sprechen, ist ja die Kalshi-Wette hierzu. Die Wette der Woche ist, wird das Citrini-Szenario passieren? Wir sind hier aktuell bei 16%, das ist schon ein relativ harter Anstieg in einer Woche. Also wir waren Richtung 27. Februar herum, noch unter 10%. Das ist am 4. März herum, also mitten in dieser Krise, die wir jetzt da im Nahen Osten gesehen haben, wieder auf 18,7% gestiegen. Aktuell sind wir bei 16%. Man kann nur hoffen, dass diese Krise nicht kommt, aber ich halte sie leider für sehr wahrscheinlich. Also ich glaube, ich werde hier sogar mitwetten, weil soweit mein Verständnis von KI geht und KI am Arbeitsplatz geht, und ich bin da auch ein bisschen im KI-Bereich tätig, privat, habe da auch Freunde im Umfeld, die sich sehr, sehr gut auskennen, noch mehr sich, die sagen, es ist sehr, sehr realistisch, dass dieses Szenario eintritt. Also wir werden das weiter verfolgen. Das ist die Wette der Woche. Wird dieses Szenario eintreten bis 2028? Wir werden sehen. Hoffentlich nicht, aber ich glaube, es ist leider wahrscheinlich. Kommen wir aber nun zur Skurrilität der Woche. Und zwar gibt es einen neuen Begriff in unserer Gesellschaft, der nennt sich die Crypto Divorce Cliff. Dabei handelt es sich um das Chaos, das angerichtet wird durch Scheidungsfälle. Weil viele Millennials kommen jetzt schon ins Alter, wo die ersten Scheidungen passieren. Und viele davon haben eben auch nennenswerte Beträge von Krypto und Bitcoin. Das Problem ist eben, die Bewertung durch die Volatilität ist extrem schwierig. Aber das primäre Problem dabei ist, dass viele Männer spezifisch ihr Geld verheimlichen wollen. Natürlich die verlorenen Schlüssel, das verlorene Kryptogeld oder nein, ich habe nur behauptet, dass ich Bitcoin besitze oder viel weniger, als ich gesagt habe und so weiter und so fort. Diese Fälle häufen sich aktuell. Die Selbstverwahrung macht es eben schwer, dass das Rechtssystem Zugriff drauf bekommt. Deswegen der neue Begriff Crypto Divorce Cliff, die Schwierigkeiten, dass Entscheidungsfälle in die Kryptowährungen aufgeteilt werden zwischen den beiden. Ich empfehle Leuten, die in Bitcoin investieren, deshalb Matthäus 19, Vers 6.
Und an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unseren Partner Bybit. Bybit ist die zweitgrößte Kryptobörse der Welt und hat ihr europäisches Headquarter hier bei uns in Wien. Bei Bybit EU findet ihr ein ganz breites Spektrum an Kryptodienstleistungen, sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Nutzer. Schaut bei Bybit vorbei, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Dankeschön und weiter geht's.
Kommen wir also zum Tipp der Woche. Nun, da geht es um den neuen River-Bericht. Also River ist ein Bitcoin-Unternehmen aus den USA. Die haben auch sehr, sehr gute Abteilungen, wenn es um Analysen und Research geht. Und die haben einen neuen Report veröffentlicht, der heißt What's Driving Bitcoin Adoption in 2026? Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben über den letzten 2025 auch schon gesprochen. Ganz, ganz spannende Sache. Ganz, ganz guter Überblick, wenn man verstehen will, was mit Bitcoin so abgeht und wie sich das Ganze verändert hat. Dieses was ja auch zum Thema heute, der heutigen Episode, dass es jetzt ein bisschen freier ist von manchen Manipulationsvorwürfen, dass es jetzt ein bisschen sich als Makro-Asset in einer Krise bewährt hat und warum das Ganze so kam und woher das kommt. Und wie sich Bitcoin eben dahin entwickelt hat, das wird in diesem Bericht sehr, sehr gut gezeigt. Die Kernaussagen sind zum Beispiel, Bitcoin ist geografisch dezentraler geworden. Die Spitzenreiter sind halt die USA natürlich jetzt mit 37%, dahinter Russland 16%, China immer noch 12%, obwohl es eigentlich recht verboten ist. Ja, und die Vereinigten Arabischen Emirate haben zum Beispiel 3% des Bitcoin-Netzwerks, was das Mining betrifft hier in dem Fall, die globale Hashrate ist so verteilt. Die Besitzstruktur ist eine ganz interessante Geschichte, die sich verändert. Es ist wirklich so, das haben wir auch schon mehrfach besprochen jetzt in den letzten Wochen, die Individuen, die Bitcoin besitzen, vor allem diese, die früh dabei waren, davon haben einige ganz große in letzter Zeit verkauft. Es waren jetzt nicht so viele individuelle Leute, aber es gab ein paar ganz große Individuen, die früh dabei waren und viele, viele Bitcoin besitzen, die haben sich davon getrennt. Und das ist auch schön in einer Grafik in dem Bericht gezeigt. Also die Bitcoin-Ownership, die ist gepeakt quasi, was Individuen betrifft. Daneben gibt es Governments, Businesses, Funds, ETFs und so weiter und dann noch den Bereich von verlorene Coins oder wie viel hat Satoshi Nakamoto selbst noch und wie viel gibt es noch zum Minen. Da gibt es quasi fast ein bisschen mehr noch als 1 Million Bitcoin. Wir sind bei 20 Millionen Bitcoin. Eine Million wird noch gemined über die nächsten 100 Jahre noch in dem Bereich. Und wir sehen, dass ein Peak sich eben entwickelt hat, 2024, 2025, und dass die Anzahl der Bitcoins, die bei Individuen gehalten wird, die sinkt und die wird stattdessen auf eben diese Unternehmen, so wie die Treasury-Unternehmen, diese DRTs, Digital Treasury-Unternehmen, so wie Michael Saylor zum Beispiel mit Strategy und Mara Holdings und so weiter, die kaufen Bitcoin, die halten die langfristig. Governments sind ein großer Player geworden in letzter Zeit natürlich. Die USA haben über 100.000 Bitcoin, China hält Bitcoin, andere Staaten halten Bitcoin, El Salvador kauft Bitcoin regelmäßig ein. Die haben eine größere Rolle und so weiter und so fort. Eine andere spannende Sache, aber auch die Bitcoin Adoption betrifft, es ist bereits Amerikas Reserve Asset, wenn es um die Individuen geht wieder. 50 Millionen Amerikaner, so wird es eingeschätzt, besitzen Bitcoin versus 37 Millionen Amerikaner, die Gold besitzen. Also wenn man das in direkten Vergleich stellt, gibt es viele Millionen Menschen mehr, die Bitcoin besitzen als Gold besitzen. Und damit kann man quasi die Aussage tätigen, das ist das primäre Reserve Asset in den USA, was die Bevölkerung betrifft. Dann noch interessant, Capital Inflows, das ist die Slide Nummer 40 in diesem Bericht, würde ich wirklich empfehlen, klickt den Link unten an, schaut euch das Ganze durch, da gibt es ein ganz tolles Verständnis davon, wie Bitcoin funktioniert weltweit, wie sie das aufteilt, was das für ein Vermögenswert ist eigentlich. Die Capital Inflows auf Slide Nummer 40 davon sind ganz, ganz spannend. River hat hier analysiert, wie viel Geld da wirklich reingewandert ist. Also von 2015 bis 2018 sind 86 Milliarden US-Dollar in Bitcoin reingewandert beim ersten großen Bull Market Cycle. 2018 bis 2021 388 Milliarden und jetzt nochmal viel mehr. 2022 bis 2026 sind 742 Milliarden US-Dollar allein in Bitcoin reingewandert. Interessanterweise seht ihr, dass die Preise sich gar nicht so extrem stark entwickelt haben, obwohl hier fast doppelt so viel Investment in Bitcoin reingetätigt wurde, als es noch 2018 bis 2021 der Fall war. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie groß wird der nächste Investment-Cycle werden? Wir haben dann ganz andere Voraussetzungen. Wir sind jetzt gerade mittendrin in einem Bärenmarkt, das ist eindeutig, aber die Frage stellt sich natürlich, wie lange hält der an und was passiert, wenn dieses Zusammenwachsen von Krypto und der traditionellen Finanzwelt weiter verstärkt wird. Wir haben sie heute wieder gesehen. Es gibt immer mehr große Player wie Morgan Stanley, Citi und die ICE, also die Mutterfirma von der New York Stock Exchange, die in diesen Markt reingehen, die diesen Markt integrieren in die traditionelle Finanzwelt. Wir sehen, dass bald der Clarity Act kommen könnte, ein regulatorisches Framework, so wie MiCA in den USA, noch attraktiver als MiCA. Aber dass halt ganz viele große Hürden dann nicht mehr Hürden sein werden. Und haben einen erwachsenen Markt dann, einen regulierten Markt und einen Markt, wo große Player mit dabei sind. Also ich frage mich auch persönlich, wie der nächste große Bullrun, der kann ja schon bald kommen. Wie groß kann der diesmal werden? Es bleibt auf jeden Fall höchst spannend. Alex und ich sind natürlich gerne dabei, euch jederzeit die besten News und Analysen dazu zu liefern, wir, die Kryptologen. Also das war der Tipp der Woche. Schaut euch bitte den Referral Report an, um einen super Überblick über Bitcoin Adoption auf der ganzen Welt zu erhalten. Wir kommen zum Ausblick. Am 11. März sehen wir die US-Inflationszahlen, die aktuellen, aber die sind halt natürlich, die zeigen ein Bild, bevor der Ölpreis und andere Dinge nach oben geschossen sind, sehr, sehr stark durch diesen Krieg im Iran. Aber trotzdem spannend zu sehen, wie sich die Inflation dort entwickelt. Am 17. bis 18. März ist dann das nächste FOMC-Meeting der US-Notenbank, der Federal Reserve. Anleger beachten da besonders darauf, ob die Fed Signale für mögliche Zinssenkungen innerhalb der nächsten Monate schon setzt. Paul ist ja dafür bekannt, dass er nichts mehr in diese Richtung machen möchte. Kevin Warsh wird dann übernehmen und sehr wahrscheinlich die Zinsen fallen lassen. Ziemlich stark. Das Momentum ist ganz klar durch diesen durch die aktuelle Wirtschaftssituation müssen die Zinsen runter, muss Geld in den Markt gepumpt werden. Wir sehen dann am 12. März auch noch die Zinsentscheidung in Europa von der EZB und die Bank of Japan. Kurz nach dem FOMC-Meeting am 18. bis 19. März wird sie über ihre Geldpolitik entscheiden. Es bleibt extrem spannend. Es wird ein sehr volatiler Monat, glaube ich. Das sind eben die wichtigsten Termine, die es von Zentralbankseite gibt. Die Prediction-Plattform Polymarket sagt uns aktuell, dass es immer noch 98% Chance auf keine Veränderung der Leitzinsen in den USA im März gibt. Trueflation sagt uns, die Inflation ist nur noch bei 1,02% im März aktuell. Die aktuellsten Zahlen zeigen immer noch sinkende Inflation. Ich glaube, mit den aktuellen Entwicklungen wird das steigen, weil Trueflation ist ja dieses Maß, wo man tägliche Inflationszahlen anhand von Millionen Datenpunkten erhalten kann, statt eben, so wie es bei der was ich jetzt gerade gesagt habe, diese US-CPI-Inflationsdaten, die sind ja zurückblickend auf den Februar, werden nur einmal im Monat überhaupt berechnet. Also ganz, ganz spannende Diskrepanz. Ich gehe davon aus, wir erleben eine Geldflut. Ich gehe davon aus, die wird sich positiv auf Bitcoin auswirken. Alex und ich werden weiterhin beobachten, wie sich die Situation entwickelt. Wir hoffen natürlich das Beste, dass alles schnell über die Bühne geht, was da unten im Iran geschieht und geschehen muss anscheinend. Und dass bessere Zeiten wieder bevorstehen. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, gebt uns überall bitte eine Top-Bewertung. Ich freue mich auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute, und bis bald.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann!